ARD.
MDR Kultur. Spezial. Mit den besten Gartenbüchern vorzustellen auf der Leipziger Buchmesse. Es begrüßt Sie Alexander Mayer. Willkommen. In den Garten Frühlingszeit, ist Gartenzeit und Buchmessezeit und also auch Gartenbuchzeit. Auch in diesem Jahr vergibt die Deutsche Gartenbaugesellschaft ihren Buchpreis auf der Leipziger Buchmesse am kommenden Sonnabend 16 bis 17 Uhr am Stand von MDR Kultur. Und vorab stellt dieses Gartenbuch-Spezial die Preisträger und ihre Bücher vor. So Heiko Voss, der mit Zitat Artenvielfalt im naturbelassenen Garten den Hauptpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft erhält. Sabine Frank hat ihn vorab getroffen. Und das Ergebnis hören Sie gleich. Außerdem sind wir bei einem Kultur im Gespräch mit Volko Kullmann. Sein praxisnaher Ratgeber Gartenlust statt Gartenfrust ist unter den zweitplatzierten Top 5. Ebenfalls in diesem Spezial Emner Kultur, Literatur, Redakteurin Katrin Schumacher erzählt von ihrer Arbeit in der Jury der Deutschen Gartenbaugesellschaft und von ihrem Favoriten Farne von Anton Sundin im Hauptverlag erschienen. Und die DGG unterstützt auch Gartenpraktiker mit ihrer Aktion Tausende Gärten, Tausende Arten. Mit dabei die Wildstaudengärtnerin Kai Wiesbach aus Nauenhof bei Leipzig. Sabine Frank wiederum hat sie besucht. All dies zu hören in diesem Spezial mit Dota und den Stadtpiraten im Garten.
Thank you.
Im Garten, dort haben die Stadtpiraten mit einem Titel von Colin Wilkie in diesem MDR-Kulturspezial zum Buchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft, der am Samstagnachmittag am MDR-Stand auf der Buchmesse verliehen wird. Es werden Bücher ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Belange des Gärtnerns im weitesten Sinne verdient machen. Und den ersten Preis bekommt in diesem Jahr ein Buch, wo die Betonung wohl tatsächlich auf im weitesten Sinne liegt. Denn das, was der Autor Heiko Voss in seinem Buch zeigt, Artenvielfalt in meinem Garten, ist nicht das Resultat des Gärtnerns, sondern er hat gewissermaßen das Gärtnern unterlassen. Sabine Frank stellt das Buch vor.
In dem Band Artenvielfalt im naturbelassenen Garten sehen die Insekten allesamt aus, als hätten sie für eine Porträtaufnahme posiert. Heupferde in altmodischer Ritterrüstung, azurfarbene elegante Libellen und ein Distelbock mit gewaltigen Hörnern, die Traubenkirschen-Gespinstmotte trägt die Flügel weiß mit dunklen Tupfen wie einen Hermelinmantel. Der Trick ist die Nahaufnahme.
Weil diese klitzekleinen Tiere, die sieht man für gewöhnlich überhaupt nicht. Schon gar nicht in ihrer Eigenheit und in ihrer Schönheit und ihrer Körperarchitektur. Eine Fliege ist ein graues Tier an der Wand. Geht man ran, ist es ein kleines fliegendes Kunstwerk.
Heiko Voss hat all diese Bilder vor der Haustür aufgenommen. Mit seiner Frau bewohnte er einen alten Hof mit großem Grundstück auf dem Land nahe Schwerin. Dort gibt es einen Garten für Blumen und Gemüse, der Rest ist weitgehend unberührt. Denn die meisten Insekten schätzen nicht nur die Ungestörtheit im Moment, sondern brauchen sie auch für ihren Fortpflanzungszyklus, der mitunter erstaunlich lang ist.
Wenn ich mir unser großes grünes Heupferd anschaue, das liegt 5 Jahre als Ei im Boden. Also wenn ich in den 5 Jahren den Boden umwühle oder umgrabe, dann kann sich das Heupferd nicht entwickeln. Käfer brauchen 3, 4, 5, 7 Jahre, bis sie fertige Insekten sind.
Heiko Voss ist seit 45 Jahren Schmied und es ist ihm schon lange Gewohnheit, nach der Arbeit durch den Garten zu gehen, seit einigen Jahren mit einer einfachen kleinen Kamera.
Ich gucke seit vielen Jahren ins Schmiedefeuer, meine Augen sind nicht mehr so gut und dann wundere ich mich manchmal sehr, was ich fotografiert habe. Zum Beispiel eine Spinnenpaarung einer Scheintarantel. Ich habe gesehen, da sind so 2 Spinnen und die vergnügen sich miteinander. Was es war, habe ich erst auf dem Bildschirm gesehen.
Auch andere Wunder offenbaren sich erst aus der Nähe betrachtet. Die Bienen tragen zartes Fell, sogar manche Fliegen wie der Wollschweber etwa mit der langen Nase. Aber es gibt auch winzige Lärchenzapfen in Pink zu sehen, das abgestreifte Hemd einer Ringelnatter oder eine Kleeblüte mit unzähligen Tautropfen. Dazu hat Heiko Voss Texte verfasst, wie er selbst sagt, in humorvollem Märchenton.
Im Grunde ist es tatsächlich diese besagte die Rundreise und dass ich einladen möchte zum Staunen, was alles in diesem kleinen Kosmos Hausgarten, der bei uns ein bisschen größer ausgefallen ist, aber das geht auch in Kleingärten, was in diesem Kosmos entstehen kann, wenn man das entstehen lässt.
Dabei sei gesagt, dass ein wilder Garten nicht weniger Arbeit macht als ein kultivierter. Alles in Ruhe zu lassen funktioniert nicht, denn sonst setzen sich die Stärksten durch.
Das ist meine Winterbeschäftigung. Ich schneide die Brombeeren zurück. Die bilden im Sommer Triebe aus von 5, 6 Metern. Und damit habe ich meine Winternachmittage sehr gut ausgefüllt.
Mittlerweile zeigt Heiko Voss seine Bilder und hält Vorträge in Naturparks zum Beispiel, aber auch an Schulen.
An der Schule, in der ich vor 2 Tagen war, die haben in der ganzen Schule keinen einzigen Biologielehrer. Und die Kinder konnten keinen Stieglitz erkennen, die konnten keinen Dachs erkennen. Und da denke ich, es gibt ganz viel zu tun, was den Kindern beizubringen ist.
Das Buch Artenvielfalt im naturbelassenen Garten ist dazu eine gute Handreichung, auch wenn es ausdrücklich kein Bestimmungsbuch sein will. Aber die Tiere darin sind so gut getroffen, dass man sie unfehlbar wiedererkennt, wenn man ihnen auf der Wiese hinterm Haus begegnet.
Sabine Frank für den Hauptpreis des Buchpreises der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Heiko Voss, Artenvielfalt im naturbelassenen Garten, eine Entdeckungsreise erspringen bei. Erschienen bei Springer Nature für knapp 30 Euro. Rod Stewart with Jules Holland's Almost Like Being in Love.
What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why it's almost like being in love. Smile on my face for the whole human race. Why it's almost, almost like being in love. All the music of life seems to be, yeah, yeah, like a bell that is ringing for me, just me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. I would swear I was falling. Yeah, it's almost like being in love. Take it away, teacher.
Ganz fett, Rod Stewart mit der Jules Holland Big Band. M. der Kultur mit einem Spezial, das ins Grüne führt. Und das Schwarz auf Weiß, das Gartenbuch-Spezial zur Buchmesse in Leipzig, die morgen Abend eröffnet wird, so feierlich, wie es gehört. Auf der Messe steht auch M. der Kulturstand mit dem Bücherbauwagen in der Mitte. Passenderweise eine grüne Oase, ein Urban Jungle. Da erwarten Sie mitten im Buchmessetrubel Blumen, Pflanzen und Gartenstühle, unsere Bühne, auf der am Buchmesse Samstag ab 16 Uhr der Gartenbuchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft verliehen wird. Mit dabei MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher.
Hallo. Hallo.
Sie sind Mitglied der Jury dieses Gartenbuchpreises, kennen die Gewinnerbücher, vor allem das eine, Sie besonders begeistert, dazu später mehr. Erstmal kurz, was ist die Deutsche Gartenbaugesellschaft eigentlich?
Ja, das ist eine enorm alte Gesellschaft, die quasi der Dachverband derer ist, die sich in Deutschland mit Gartengestaltung befassen. Die Gesellschaft, die wurde 1822 gegründet und zu den damaligen Mitgliedern zählten wahnsinnig berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel Alexander und Wilhelm von Humboldt oder Karl Friedrich Schinkel, Johann Gottfried Schadow und so weiter. Also man muss sich vorstellen, dass es in Deutschland rund 20 Millionen Gärten gibt und allein 6 Millionen davon sind in dieser Gesellschaft vertreten. Und das sind 30 Mitgliedsverbände aus der grünen Fachbranche gewissermaßen, also von Friedhofsgarten bis Museumsgarten. Und man kann es so formulieren, damals wie heute sucht die Deutsche Gartenbaugesellschaft nach kreativen und nachhaltigen Lösungsansätzen, die ganze Welt als gemeinsamen Garten zu betrachten. Also Themen wie Klimaschutz, Biodiversität, Achtung für Boden und Wasser stehen da heutzutage ganz groß, ganz oben auch auf der Agenda. Ja, und diese Deutsche Gartenbaugesellschaft, die verleiht seit langem schon, nämlich seit 1957, diesen Gartenbuchpreis.
Was ist das für ein Preis? Was für Bücher werden ausgezeichnet?
Also das ist ein Hauptpreis. Dazu gibt es 5 Empfehlungen. Also 6 Bücher werden jedes Jahr ausgezeichnet. Und in der Satzung steht, dass das Bücher sein sollen, die, Zitat, den Menschen deutlich machen, dass Pflanze, Garten, Landschaft und Mensch eine unteilbare Einheit bilden. Das Schöne dran ist, das können total extrem unterschiedliche Bücher leisten. Also ob das nun ein Gartenfachbuch ist, ein Kinderbuch oder ein belletristisches Werk. Das mag ich auch sehr an dem Preis, dass da jedes Jahr 6 sehr unterschiedliche Bücher ausgezeichnet werden, die aber eben dieser Grundgedanke eint, dass Mensch und Garten zusammengedacht oder eben zusammengeschrieben werden. 58 Titel wurden in diesem Jahr eingereicht und begutachtet, und zwar Neuerscheinungen aus dem Jahr 2023.
Welche Bücher stehen 24 auf der Gewinnerliste?
Also der Hauptpreis geht in diesem Jahr an ein Buch, das erstmal ein bisschen schmucklos daherkommt. Artenvielfalt im naturbelassenen Garten von Heiko Voss, erschienen im Springer Verlag. Haben wir gerade schon ein bisschen genauer reingelesen mit dem schönen Beitrag von Sabine Frank. Und ja, Heiko Voss, der lädt zu einer Gartenerkundung ein, unbedingtes Plädoyer für naturnahes Gärtnern. Und dann gibt es 5 Empfehlungen. Da ist zum Beispiel ein Buch über No Dig, also Gärtnern ohne Umgraben. Sehr interessante Methode. Es gibt ein Buch mit 99 praktischen Gartentipps von Volko Kullmann. Ein Buch, das sich mit dem Gärtnern im Klimawandel beschäftigt. Und noch eins, das sich um das ressourcenschonende und nachhaltige Gärtnern kümmert. Also die genaue Liste der Empfehlungen, auch die Begründung der Jury, die gibt's auf der Webseite der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Da lohnt sich ein Blick übrigens auch mal ins Archiv der Vorjahrsgewinner und Gewinnerinnen. Also wenn man mal ein wirklich gutes Gartenbuch braucht, da lässt sich einiges finden.
Das waren jetzt ein Hauptpreis und 4 Empfehlungen. Eines fehlt noch. Was ist das?
Genau, das ist mein Liebling in diesem Jahr. Ein Buch über Farne.
Ein ziemlich dickes Buch über Farne. Was gibt es aber darüber so viel zu erzählen?
Also Farne sind quasi die Dinosaurier der Pflanzen. Über 400 Millionen Jahre alt. Ich meine, wenn man mal so ein Dino-Buch in der Hand hatte, dann weiß man, die Urzeitwelt ist eine Farnwelt. Farne sind einfach botanische Schönheiten, mythische Gewächse. Es gibt tausende von Arten und Existenzen zwischen Urwald und Steingarten bis auf unsere Fensterbänke. Vielleicht haben Sie auch schon mal von dem Fern Craze, dem Farnfieber der Briten im viktorianischen Zeitalter gehört. Gilt ja als eine legendäre Phase in der Existenz dieser Pflanze. Also von der Mittelklasse bis zum Adel waren die Menschen besessen von Farnen. Die waren in den Wohnzimmern und in den Gartenpavillons, genauso wie in der Kunst, im Dekor, also auf Tassen oder im Gartenmöbeldesign. Und der Autor dieses Buches, Anton Sundin, der sagt auf die Frage, weshalb er ein ganzes Buch nur in Anführungsstrichen über Farne geschrieben hat: Ich möchte das Farnfieber wieder zum Ausbruch bringen. Bei mir als Leserin hatte das schon mal geschafft. Also ich bin tatsächlich noch während der Lektüre in den nächsten Blumenladen gegangen, habe mir einen großen Nepolepsis Exaltata, also einen Schwertfarn, besorgt.
Nepolepsis Exalter. Ich glaube, ich habe es nicht richtig gekriegt. Was macht das Buch so ansteckend?
Einfach. Ja, es sind erstmal über 200 großformatige, abwechslungsreich, kleinteilig gesetzte Seiten, auf denen Sündin die Facetten der Farngeschichte und Pflege auslotet. Beginnend natürlich mit der Dinosaurierzeit. Da gab es bis zu 40 Meter große Baumfarne. In dieser monumentalen Form gibt es sie heute natürlich nicht mehr. Aber von den Nachfahren, von ihrer Morphologie und faszinierenden Art der Verbreitung, von diesem spektakulär zarten Entrollen der Blätter im Frühjahr und all den verschiedenen Arten dieser Pflanze berichtet Sündin neben schön fotografierten Details. Ich habe also was gelernt über den medizinischen Gebrauch von Farn, über den Nutzpflanzenanbau, zum Beispiel zu Dachdeckarbeiten oder Matratzenfüllungen oder zum Färben. Und Sündin hat Gedichte und Mythen und Geschichten über den Farn eingemischt. Und dieses berühmte Farnfieber ist irgendwann im Laufe des 20. Jahrhunderts abgeebbt. Aber wenn man sich mal die Urban Jungles heutzutage so ansieht, die mit grün vollgestellten Wohnzimmer, also dann passt das Buch ziemlich gut in die Zeit. Dieses pflegeleichte Schattengewächs Farn, finde ich, erlebt gerade sogar eine Renaissance.
Glaube, ich kriege auch langsam das Farnfieber. Anton Sündin, Farne, Vielfalt und Geschichte. Einer der ältesten Pflanzengruppen. Fotografien von Elisabeth Swalin Gunnarsson, aus dem Schwedischen übersetzt. von Marie-Louise Schwarz, erschienen im Hauptverlag und eines der Bücher, die mit dem Buchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet werden und zu erleben. Auf der Leipziger Buchmesse wird es sein.
Ja, genau. Also der Autor wird nicht da sein, der ist Schwede. Es wäre ein bisschen langer Weg, aber andere Autorinnen und Autoren sind bei der Verleihung da. Am Buchmesse Samstag ab 16 Uhr am MDR Kulturstand in Halle 2. Große Einladung und sowieso die grüne Oase im Buchmessetrubel, unser chilliger Urban Jungle da auf der Messe mit dem Bücherbauwagen und vielleicht auch dem ein oder anderen Farn. Ich freue mich sehr über Besuch dort.
Ja, und der Preisträger wird wahrscheinlich seine Farne gießen in der Zeit in Schweden. Katrin Schumacher, in der Kultur-Literaturredakteurin, ab Donnerstag auf der Messe im großen Einsatz. Vielen Dank, bis dahin.
Sehr gern.
I lie in the moonlit garden, wondering where to cast my eye, for all that I see is heaven. Oh, why does it have to end? I wish we could still pretend you're near, just around the bend, in the gardens of Samson and Beasley. Last time we were in this place, your face had a certain sadness, and oh, how I've wondered since what you've done with all that sadness. Oh, why did it have to end? I wish we could still pretend our love was around the bend in the gardens of Samson.
China Forbes und Pink Martini, The Gardens of Samson and Beasley und noch mehr Gartenmusik, Country Gardens, ländliche Gärten von Percy Aldrich Grainger, British Light Music. Zürner nimmt eine Kulturspezial und wissen Sie, woran ich auch merke, dass Frühling ist? Die Buchmesse steht gleichsam vor der Tür. Die Kollegen in der Redaktion sind alle schon ganz nervös. Daran merkt man, dass Frühling ist. Und man merkt, wenn man auf die Buchmesse schaut und also auf den Buchmarkt, dass Gartenbücher wie Pilze aus dem Boden schießen, falls das das richtige Bild ist mit den Pilzen. Das passiert ja eigentlich erst im Herbst. Es ist Frühling und auch in diesem Jahr vergibt die Deutsche Gartenbaugesellschaft ihren Buchpreis auf der Leipziger Buchmesse. Vorab stellen wir in diesem Gartenbuch-Spezial bei MDR Kultur die Preisträger und ihre Bücher vor. Unter den Top 5 Volko Kullmann, Gartenlust statt Gartenfrust, erschienen bei Gräfe und Unzer. Der aufschlussreiche Untertitel 99 Antworten auf die häufigsten Einsteigerprobleme beim Gärtnern, die können wir nicht alle stellen. Wer zu Gärtnern anfängt, bei dem werden sich, egal wie groß der Garten ist, die großen Fragen auftun. Wie schneide ich Obstbäume, Rosen, Beeren, Sträucher richtig? Wie gehe ich um mit Maulwürfen und Waschbären? Und was kann ich tun, um den Boden zu verbessern? Antworten auf die Fragen gibt's eben in diesem Buch von Volko Kullmann. Er ist einer der erfolgreichsten Gartenbuchautoren in Deutschland, hat jahrzehntelange Erfahrungen als Autor und Redakteur für Gartenthemen. Ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie.
Stellen wir uns mal vor, ich spiele mit dem Gedanken, ich möchte einen Garten pachten, bin aber noch ein bisschen unsicher. Wegen der ganzen Fragen, 99 Fragen mindestens, die auf mich zukommen, wie würden Sie mich überzeugen wollen? Wo wollen Sie mich abholen?
Einfach mal loslegen. Beim Gärtnern muss man sich nicht so furchtbar viel Kopf machen. Man kann einfach anfangen. Es gibt im Garten keinen Zwang. Man muss überhaupt nichts machen. Es reicht, wenn man einfach mal den Garten hat und sich da drin aufhält und wohlfühlt und die Umgebung auf sich wirken lässt. Das Summen der Insekten und das Rascheln der Blätter und das Singen der Vögel. Ich glaube, das ist schon das meiste, wenn man das einfach mal ausprobiert. Einfach einen Gartenstuhl nehmen, sich in den Garten setzen und genießen. Und dann kommt von ganz alleine, dass man die Pflanzen beobachtet, die Umgebung beobachtet und denkt, Mensch, hier könnte ich doch mal was machen und da könnte ich mal was machen. Und so fängt eigentlich das meistens im Garten an.
Und dann komme ich vielleicht ins Nachdenken, wenn ich gerade so schön entspannt bin und frage mich, was kann ich alles falsch machen? Wie schnell kann also dann doch aus Gartenlust Gartenfrust werden, wie Sie es selber formulieren?
Wirklich viel falsch machen kann man nicht, denn die Natur verzeiht ja viel. Also wenn ich jetzt eine Rose falsch schneide, dann blüht sie vielleicht im nächsten Jahr nicht ganz so üppig, aber sie wird nicht so schnell sterben oder eingehen. Deswegen ist meine Devise immer ausprobieren, machen. Aber um, ich sag mal, den Frust zu verhindern, weil es nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man das in Hochglanzmagazinen sieht, ja, das sieht man üppige Tomaten und tolle Gemüsebeete und dann hat man eben halt doch mal irgendwo die Schnecken dabei, die einem den Salat wegfressen. Das kann frustrierend sein, aber ich entscheide ja selber, lasse ich mich davon frustrieren und denke mir, na gut, jetzt haben die Schnecken den Salat gefressen, dann pflanze ich halt neuen. Das ist ja das Schöne am Gärtnern, dass man dann wieder loslegen kann.
Ich sehe mich schon verzweifelt in Gummistiefeln in meinem Salatbeet stehen und die Schnecken beobachten und natürlich zücke ich sofort mein Smartphone und frage, was soll ich tun in den einschlägigen Internetforen? Warum sollte ich vielleicht besser zu Ihrem Buch greifen?
Der Ansatz, den ich mit dem Verlag verfolgt habe oder was ich mir überlegt habe, ist, dass ich, wenn ich Vorträge halte, wenn ich mich mit anderen Gärtnern unterhalte, feststelle, jeder hat so sein eigenes Wissen, aber es gibt nichts Allgemeingültiges und gerade bei so heiklen Themen wie der Schädlingsbekämpfung stößt man leider immer noch, wenn ich im Internet suche, auf viele Methoden, die teilweise illegal sind, dass also Mittel empfohlen werden zur Bekämpfung, die gar nicht mehr erlaubt sind im Kleingarten oder auch nicht mehr in der Landwirtschaft erlaubt sind. Oder dass ich zu Methoden greife, die auch nicht tierschutzgerecht sind. Also ich darf einfach keinen Waschbär selber in der Falle fangen oder ich darf nicht mit dem Luftgewehr irgendwie auf die Tauben schießen. Und das ist mein Anliegen, zu sagen, es gibt Möglichkeiten, mit den Unbilden, die einem beim Gärtnern begegnen können, umzugehen, ohne dass ich die Umwelt schädige, dass ich Tiere verletze. Und das ist leider im Internet so. Da finden sich immer noch eine ganze Menge Tipps und Tricks, die grenzwertig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Also wenn ich keine Waschbären fangen kann und nicht genau weiß, wie ich mit Maulwürfen umgehe und mit Schnecken oder Ameisen oder Blattläusen, dann ist das ja auch eine große Lernaufgabe, wie ich sozusagen lerne, mich ökologisch im Garten zu arrangieren, richtig?
Ja, Das finde ich einen ganz tollen Begriff, dass man sich eben auch arrangiert, dass nicht immer alles schwarz-weiß ist, dass etwas, was mich vermeintlich stört, vielleicht auch gar nicht so störend ist. Blattläuse sind da, finde ich, ein tolles Beispiel. Die kommen im Frühjahr immer an die zarten Blütenknospen. Wer würde nicht an eine zarte Blütenknospe ran wollen? Die werden aber relativ schnell von den Meisen entdeckt und wieder weggefressen. Also ich muss nicht sofort zur Giftspritze greifen oder zu irgendeiner Seifenlauge und die wegspritzen. Manchmal reicht ein bisschen Geduld und das Problem löst sich von alleine.
Also ich merke schon, Sie machen mich noch zum Gärtner oder wieder zum Gärtner. Das ist bei mir eine etwas abgerissene familiäre Tradition. Früher wurde das ja sozusagen kontinuierlich in der Familie weitergegeben, das Wissen. Was glauben Sie, wie viele Jahre brauche ich heute, um genügend Erfahrung zu haben, mir selber wieder anzueignen?
Jahre braucht man nicht. Letztendlich ist es so, dass man beim Gärtner nie auslernt. Dazu passieren einfach viel zu viele Dinge im Garten. Das gibt immer wieder Überraschungen, auch sehr viele positive Überraschungen. Was mir und vielen anderen Gartenfreunden in den letzten Jahren aufgefallen ist, wie sehr der Klimawandel doch auch die Art und Weise des Gärtnerns beeinflusst heutzutage. Sprich, ich habe eine viel längere Vegetationsperiode, was ich gar nicht so verkehrt finde, wenn ich Gemüse und Kräuter anbaue, weil ich einfach 4 bis 6 Wochen länger ernten kann oder früher loslegen kann. Aber ich sag mal, wenn man anfängt und sich ein bisschen informiert aus Büchern, aus YouTube-Tutorials, da gibt es ja auch ganz tolle, oder eben auch einfach im Gespräch, wenn man einen Schrebergarten hat mit den Nachbarn, was die so machen, da ist man schon nach einem Jahr ganz gut dabei.
Ich könnte mich im nächsten Frühling schon freuen, aber Hand aufs Herz, bis der Garten wirklich ein Garten ist, sozusagen, in dem auch alles ökologisch funktioniert, müsste ich vielleicht dann doch über einen anderen Zeithorizont nachdenken, oder?
Nein, muss man gar nicht. Also erstmal so, ein Garten ist nie fertig. Ein Garten ist wie in der Natur ständig im Wandel. Ich kann nicht jetzt sagen, ich leg den Garten an und dann ist der so. Das ist nicht wie eine Wohnung, die ich einrichte mit Möbeln und einem Teppich und einer Tapete an der Wand, die sich dann nicht mehr verändert, sondern im Garten haben wir es mit lebenden Pflanzen zu tun, wir haben es mit Tieren zu tun. Da kann ich nie aufhören und das ist ja genau auch das Spannende und das Tolle daran, dass ich eben nicht sagen kann, ich habe jetzt den Rasen einmal im Frühjahr gemäht und muss dann erst wieder nächstes Jahr ran, sondern wenn ich einen Rasen haben will, dann muss ich den halt im Sommer jede Woche mähen. Also da kann ich nicht sagen, der Garten ist jetzt fertig, jetzt muss ich da nichts mehr machen. Aber darum geht es ja beim Gärtnern eigentlich auch gar nicht, sondern es geht darum, einfach seine Zeit in der Natur draußen zu verbringen.
Ja, auch in diesem Jahr vergibt die Deutsche Gartenbaugesellschaft ihren Buchpreis auf der Leipziger Buchmesse. In diesem Gartenbuch-Spezial bei MDR Kultur stellten wir vor unter den Top 5 Volko Kullmann mit dem Buch Garten Lust statt Garten Frust, erschienen bei Gräfe und Unser, 99 Antworten auf die häufigsten Einsteigerprobleme beim Gärtnern. Ganz so viele Fragen haben wir nicht gestellt, aber viele Antworten bekommen. Ich danke Ihnen herzlich.
Gern geschehen.
She wandered through the garden fence, said I've bought a great expensive potion, guaranteed to bring from all your suffering. Though I said you don't exist, you grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to a torture rack, and without further argument I found my mind was all so bent upon a course so
guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to her torture rack. And without further argument, I found my mind was all so bent upon a course so devious. It only made my torment
Der Klassiker von Procol Harum, She Wandered Through the Garden Fence, und ich wink mal über den Gartenzaun. So in dankenswerter Weise ein MDR Kultur Spezial.
I shouted at the moon, but my love gets hit by your lampoon. And I'm just waiting for my mockingbird to copy me now. She shoots straight from the throat, under my gate, over the moon. But I'm just waiting for my mockingbird to copy me now. Once I get the pills inside me, she'll follow through. She'll lie like her first kill beside me, swallow what I do. She'll mimic me measure for measure, but I'm just waiting for my mockingbird to copy me now. Mockingbird, copy me now. Baby, copy me now.
Das Spezial zum Buchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft, die verleiht am Samstag den Preis zum mittlerweile 67. Mal. Das spricht ja schon für die Kontinuität der DGG, aber das ist noch nichts gegen deren ehrwürdige Geschichte von mehr als 200 Jahren. 1822 gegründet als Institution zur Förderung des Gartenbaus, und dabei ist es im Grundsatz über die Jahrhunderte immer geblieben. Während es in den Anfangsjahrzehnten vor allem um eine qualifizierte Ausbildung des Gärtnernachwuchses ging, betreibt die DGG heute Projekte, in denen es um Schulgarten geht oder um Medizinpflanzen. Es gibt ein Netzwerk Pflanzensammlungen und das momentan umfangreichste Projekt mit dem Namen 1000 Gärten, 1000 Arten. Sabine Frank erzählt, was man sich darunter vorstellen kann, und stellt die Leipziger Gärtnerin Kai Weisbach vor, die bei diesem Projekt mit von der Partie ist.
Vor den Toren von Leipzig in einem Privatgarten hat Kai Weisbach ihre noch junge Gärtnerei eingerichtet. Sie produziert erst im zweiten Jahr. Und dennoch hat sie schon eine beachtliche Pflanzenvielfalt in den Paletten und Töpfen stehen.
Die Margarite, so ganz ordentlich, es ist die Fettwiesen-Margarite. Wir haben Labkraut, da gibt es auch verschiedene Arten. Den Salbei, aber nicht den klassischen, den man so als Gewürzsalbei hat, sondern der Wiesensalbei. Ja, Seifenkraut, Ehrenpreis in verschiedenen Varianten, Skabiosen, Färberkammeln, Heidene oder Nelkenarten, verschiedene.
Das alles sind einheimische Pflanzen, die in unserer Region zumindest theoretisch vorkommen könnten. Zum Teil sind es mehrjährige Stauden, zum Teil einjährige oder zweijährige.
Wo ich erzähle, ich vermehre Wildpflanzen, die sagen, oh, das ist doch das Unkraut, was da irgendwie die Brennnessel, die dort steht. Es gibt unheimlich viele Wildpflanzen und das, was ich hier anbiete, ist schon so eine Auslese, wo ich sage, die haben alle auch einen schönen optischen Aspekt.
Die kleine blaublühende Braunelle etwa oder der gelbe Hornklee, die Pechnelke, pinkfarben und elegant, der schlanke Natternkopf, himmelblau, das leuchtend orangefarbene Habichtskraut oder der Wasserdost, der übermannshoch werden kann. Die natürlichen Lebensräume dieser Wildpflanzen sind oftmals verschwunden, entwässert, zugebaut, zu Rasen oder Ackerland geworden. Im Naturgarten kann man diese Lebensräume im Kleinen nachbauen.
Und da kann ich das Beet haben, da habe ich die Trockenmauer, da habe ich die Wiese und alles Mögliche. Also der Naturgärtner an jeder Stelle macht einen Lebensraum draus.
Weil diese Art der Vegetation für den Bestand an Insekten unentbehrlich ist, hat die Deutsche Gartenbaugesellschaft das Projekt 1000 Gärten, 1000 Arten aus der Taufe gehoben. Es versucht, möglichst viele Interessenten für Wildpflanzen zu begeistern, nicht nur Gartenenthusiasten, sondern auch Firmen und Kommunen, aber auch Gärtnereien oder Gartenmärkte.
Das Projekt unterstützt, ich sage jetzt mal wirklich alle. Wie kann ich was anlegen? Wo kriege ich die Sachen her? Wer ist Ansprechpartner? Es gibt ganz viel Info, Pflanzpläne, Videos. Und für mich als Quereinsteiger, und das wurde eben auch gefördert, dass ich als Quereinsteiger, egal woher ich komme, wenn ich das Interesse habe, eben auch die Unterstützung kriege. Also einmal in Form von Fortbildung und dann wird man eigentlich bei jedem Schritt am Anfang auch begleitet.
Kai Weisbach hat 20 Jahre lang als Ärztin praktiziert und nebenher immer hingebungsvoll gegärtnert. Als sie auf dieses Projekt gestoßen ist und auf die vielen Möglichkeiten, Unterstützung zu erfahren, hat sie den Sprung in den doch sehr anspruchsvollen Beruf der Gärtnerin gewagt.
Also das Schöne ist, dass die Wildpflanzen da sehr nett mit einem sind. Ne? Und was sie uns auch immer gesagt haben beim Projekt, nehmt euch die einfacheren und die gelingen dann auch. Und dann kann man sich sukzessive erweitern und ja.
Sie kauft einen Großteil der Sämereien über die Deutsche Gartenbaugesellschaft, auch einen Teil der Töpfe und Schilder, auf denen nicht nur der jeweilige Pflanzenname, sondern auch ein Verweis zum Projekt notiert ist.
Und wenn wir es schaffen, unsere Gärten für Wildpflanzen zu öffnen, damit für die Insekten, können wir so kleine Inseln machen, Trittsteine von einem Garten zum anderen. Ja, Mann, ich habe bloß einen kleinen Garten, ich mache ein Beet. Da passiert schon was, also es passiert sehr, sehr schnell was mit Insekten.
Vielleicht erfüllt sich ja tatsächlich das hochgesteckte Ziel, dass auf diesem Wege 1000 Gärten entstehen mögen, die dann Nahrung für 1000 Arten bieten.
1000 Gärten, 1000 Arten, so heißt dieses Projekt der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Sabine Frank erzählte uns, was man sich darunter vorstellen muss, und stellte die Leipziger Gärtnerin Kai Weisbach vor, die bei diesem Projekt mit von der Partie ist.
I put my hand by yours, so you know I wanna hold it. I say my prayers at night, but I know who controls it. I fall in hard for you, but I know I don't show it. I take your love for me, but I know I don't own it. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden. But I feed it every day, I feed it. Iceberg heart.
but look below. Iceberg hot, but look below, I'm sure. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. I said it's gonna be a tiny garden. But I feed it every day. I feed it
every day. Each night, listen close and listen wide. Don't bring anything from my past life. Life in the jade though, yeah, so I watch all the purpose replace my top light slowly over time.
The seed has all the information.
Yeah, really, really, we have eyes. Let me heal first, then return to the space that we make. And you know, I wake up and I get God is brave. For making you and making you mom too. And for making me, I gotta sing his name. I'ma pull up right now. And you put the pipe down and I'm okay.
So if I'm awkward, just let me rock.
Let me be.
It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden. But I feed it every day. I feed it
every day.
Jamila Woods, Tiny Garden, der kleine Garten müsste doch noch drin sein. Das war unser Gartenbuch-Spezial, eine Redaktion von Sabine Frank. Und Christine Unfert sagt, ich bin Alexander Meyer, danke für Interesse, tschüss, schönen Abend.
Teach the song to your guitar. Teach your story to the page. Teach the child. You will learn what you know. Green growth under the snow. Teach the land to be a home. It already knows how to be wild. Teach the child and you will learn what you know. Green growth under the snow. Carry on, mother, carry on, my papa. Shine a light on the darkness and the grave. Carry on, carry on, and let me go my own way. To teach the future where it's coming from, and how better days are sure to come. Teach the child and you will learn what you know. Green growth under the snow. Green growth. I carry on, mother. I carry on, my papa. Shine a light on the darkness.
day, yeah. And carry on, carry on. Help me find my own way. Teach the song to my guitar, to tell my story to the page. Teach your child and you will learn what you know. Green growth under the snow, there is a green.